Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 7 bis 10 der Sure 10, Yunus.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Die aber, die nicht an die Begegnung mit uns am Auferstehungstag glauben, die zufrieden sind mit dem Leben in dieser Welt und sich auf das Diesseits verlassen, und jene, die unserer Zeichen achtlos sind, sie sind es, deren Heimstatt das Feuer ist, um dessen Willen, was sie sich erwarben. Jene jedoch, die glauben und gute Werke tun, wird der Herr im Lichte ihres Glaubens recht leiten. Ströme werden unter ihnen dahinfließen in den Gärten der Glückseligkeit. Ihr Ruf dort wird sein: Rein und makellos bist du, o Allah. Und ihr Gruß dort wird sein: Frieden. Und dann werden sie rufen: Aller Preis und Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite rstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 18. März 2024, gleich dem 28. Isfand 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, größter Ölvertrag im Wert von 13 Milliarden Dollar unterzeichnet. Iran, ein starkes Syrien wird Sicherheit und Stabilität der Region zugutekommen. Jemen, wir werden neue Regeln im Konflikt mit den USA und England festlegen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, größter Ölvertrag im Wert von 13 Milliarden Dollar unterzeichnet. Der Geschäftsführer der Nationalen Iranischen Ölkompanie, NIOC, sagte während der Unterzeichnungszeremonie der Verträge für die Entwicklung der 6 Ölfelder Azadegan, Azad II, Sumar, Saman, Delawaran und Masjid Suleiman. Dieser Vertrag im Wert von 13 Milliarden Dollar wurde unterzeichnet. Gemäß diesem Vertrag wird die Produktionskapazität dieser Ölfelder um 400.000 Barrel Öl erhöht und das jährliche Einkommen beträgt 15 Milliarden Dollar. Die feierliche Unterzeichnung dieser Verträge fand im Beisein des ersten Vizepräsidenten, des Ölministers und des Geschäftsführers der Nationalen Iranischen Ölkompanie, Khojastemir, statt. Mohsen Khojastemir sagte, die Regierung hat gezeigt, dass sie ihre Versprechen umsetzen wird, als wir letzte Woche das South Pars Abkommen zur Druckerhöhung abgeschlossen haben. Der NIOC-Geschäftsführer ergänzte, seit Beginn der Arbeit der aktuellen Regierung war es unser Plan, Projekten Vorrang einzuräumen, die mit Wirtschaftswachstum verbunden sind und von denen die Menschen im Land profitieren. Khojastemir fuhr fort, diese Verträge werden die Ölproduktion Irans um 400.000 Barrel steigern, wodurch die Ölproduktion aus diesen Gebieten auf 620.000 Barrel pro Tag ansteigen wird. Er fügt hinzu, dass bei diesem Projekt 650 neue oder instand gesetzte Brunnen auf die Agenda gesetzt würden. Außerdem seien in diesen Gebieten 50 Bohrinseln im Einsatz. Mit der Umsetzung dieser Verträge werden 66.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen und 250 Millionen Dollar für soziale Aufgaben ausgegeben, fügte er hinzu. Iran, ein starkes Syrien wird Sicherheit und Stabilität der Region zugutekommen. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali Akbar Ahmadian, sagte, ein starkes Syrien werde der Sicherheit und Stabilität der Region zugutekommen. Bei einem Treffen mit dem syrischen Verteidigungsminister Ali Mahmoud Abbas am Sonntag in Teheran sagte Ahmadian, dass der Ausbau der bilateralen Beziehungen den Interessen beider Seiten und allen regionalen Völkern dienen werde. Er würdigte die großen Erfolge der Widerstandsfront im Kampf gegen das israelische Regime, während seines völkermörderischen Krieges gegen das palästinensische Volk in Gaza und forderte, dass mehr getan werden müsse, um das palästinensische Volk zu unterstützen. Der Leiter des Sicherheitsrates Irans lobte auch den Widerstand der syrischen Regierung und des syrischen Volkes als Mitglied der Widerstandsachse gegenüber dem israelischen Regime und terroristischen Gruppen. Ahmadiyyan forderte auch den Ausbau der Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus in allen Bereichen, insbesondere im Wirtschaftsbereich und im Sektor der Pilgerreisen. Der syrische Verteidigungsminister dankte seinerseits für die Unterstützung Irans für sein Land und betonte die Bedeutung des Ausbaus umfassender Beziehungen in Bezug auf den Krieg des israelischen Regimes in Gaza in den letzten 5 Monaten, sagte Abbas, dass die Welt nach der Operation Al-Aqsa-Sturm, die von den Gaza ansässigen Widerstandsgruppen gegen die israelischen Besatzer unternommen wurde, nicht mehr dieselbe sei. Alle Entwicklungen im Gazastreifen hätten die Verletzlichkeit des israelischen Regimes für die Welt deutlich gemacht, fügte er hinzu. Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat am 7. Oktober 2023 die Operation Al-Aqsa-Sturm durchgeführt und drang mit groß angelegten Luft-, Boden- und Seeangriffen tief in die vom israelischen Regime besetzten Gebiete vor. Jemen. Wir werden neue Regeln im Konflikt mit den USA und England festlegen. Der jemenitische Verteidigungsminister betonte die Fortsetzung der Operationen der jemenitischen Streitkräfte gegen die Schiffe der USA, Englands und des zionistischen Regimes und kündigte die Festlegung neuer Regeln im Konflikt mit den USA und England an. Mohammad Nasser Al-Atifi, der Verteidigungsminister der nationalen Heilsregierung Jemens, sagte am Sonntag, wir nutzen unsere Macht, um neue Regeln in diesem Konflikt festzulegen, für die die Amerikaner, Briten, Zionisten und ihre Anhänger einen hohen Preis zahlen werden. Er betonte, die Jemeniten sind keine Kriegführenden und Aggressoren, aber die barbarischen Verbrechen im Gazastreifen veranlassten die freien Nationen der Welt, einschließlich der jemenitischen Nation, ihre Position gegen diese Verbrechen zu erklären. Jemens Eintritt in den Kampf gegen das usurpierende zionistische Regime und seine Seeblockade ist eine souveräne, nationale, islamische und humanitäre Entscheidung. Er betonte, dass der Jemen weiterhin die Durchfahrt von Schiffen verhindern werde, die mit dem zionistischen Regime in Verbindung stünden oder seine Häfen anlaufen wollten, und fügte hinzu, die Operationen der jemenitischen Streitkräfte gegen amerikanische und britische Militär- und Handelsschiffe werden nicht gestoppt. In den letzten Wochen hat die jemenitische Armee mehrere zionistische Schiffe oder Schiffe in Richtung der besetzten palästinensischen Gebiete im Roten Meer und in der Meerenge Bab el-Mandab angegriffen, um den Widerstand des palästinensischen Volkes im Gazastreifen zu unterstützen. Nach der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen begannen die USA und England, Stellungen der Ansarullah Houthi im Jemen anzugreifen. Danach wurden die amerikanischen und britischen Schiffe zu legitimen Zielen der jemenitischen Streitkräfte. Human Rights Watch fordert Sanktionen gegen Israel. Human Rights Watch forderte die internationale Gemeinschaft auf, Sanktionen gegen das israelische Regime zu verhängen, weil es der Anordnung des Internationalen Gerichtshofs nicht nachgekommen ist, Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern. Human Rights Watch schrieb am Sonntag auf X, ehemals Twitter, Länder müssen gezielte Sanktionen und ein Waffenembargo gegen Israel verhängen, um der Anordnung des Internationalen Gerichtshofs nachzukommen. Diese Menschenrechtsorganisation wies darauf hin, dass Tel Aviv die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag missachtet habe und nicht versuche, den Palästinensern im Gazastreifen Hilfe und grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen. Ende Januar 2023 forderte der Internationale Gerichtshof das israelische Regime auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, um alle Handlungen zu verhindern, die als Völkermord angesehen werden können, und sich öffentlicher Kommentare oder Äußerungen zu enthalten, die zum Völkermord in Gaza aufstacheln. Der Internationale Gerichtshof forderte das israelische Regime außerdem auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass humanitäre Hilfen Gaza erreichen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 14 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 7 Grad, Mashhad 12 Grad, Isfahan 14 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Liebe Hörerfreunde, ab morgen werden wir unser Tagesprogramm ohne Nachrichten ausstrahlen, um über das aktuelle Geschehen in Iran und in Westasien auf dem Laufenden zu bleiben. Können Sie jederzeit unsere Webseite pastory.ir/de besuchen und sich auch in Kürze über unseren Telegram-Kanal informieren lassen. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Faraj Alipur mit dem Titel Bahari, das heißt Frühling.
Hey, see you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir wenden uns den letzten 6 Versen der Sure 72, Sure Jin, zu. Die ersten beiden davon sind die Verse 23 und 24.
Illa balagam min Allah wa risalatih. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
Meine Aufgabe ist nur, etwas zu übermitteln von Allah und seinen Botschaften. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, gewiss, für ihn wird es das Feuer der Hölle geben, ewig und auf immer darin zu bleiben. Sie bleiben unachtsam, und wenn sie dann sehen, was ihnen als Strafe versprochen worden ist, da werden sie wissen, wer die schwächeren Helfer und die geringere Zahl hat.
Diese Verse sind eine Erwiderung auf die falschen Erwartungen der Gegner des Propheten. Darin wird betont, dass die Propheten die Aufgabe hatten, die Botschaft Gottes genau zu übermitteln und nicht mehr. Sie waren nicht berechtigt, von sich aus etwas zu der Offenbarung hinzuzufügen oder etwas von ihr wegzulassen. Sie mussten die Botschaft Gottes haargenau, so wie sie lautete, den Menschen verkünden, und sie warnen, dass es hart bestraft werden wird, wenn sie die Sendung eines Propheten Gottes leugnen. Die Ungläubigen und die Götzendiener halten die Muslime normalerweise für schwach, setzen sie herab und rügen sie. aber Gott hat verheißen, dass eines Tages, noch auf dieser Welt, die Polytheisten und Ungläubigen schwach und verachtet sein werden und die rechtschaffenen Gläubigen an die Macht gelangen und auf der Welt regieren. Dies hat Gott im Vers 55 der Sure Nur, Sure 24, verheißen. Wir können uns merken, erstens, wer die Aussendung der Propheten leugnet und sich gegen sie stellt, hat in Wahrheit Gott geleugnet und sich ihm widersetzt. Daher zieht er mit diesem Verhalten eine harte Strafe auf sich. Zweitens, es ist eine göttliche Verheißung, dass die Gläubigen, die unterdrückt werden und rechtschaffene Diener Gottes sind, die arroganten Unterdrücker besiegen werden. Sie werden diese schwächen und sie zwingen, von ihrem hohen Ross abzusteigen. Drittens, wir sollten uns nicht auf scheinbare Mächte verlassen, denn sie sind nicht in der Lage, sich gegenüber dem zu schützen, was Gott will. Wir lesen bei den Versen 25 und 26 der Sure Jin weiter.
قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا.
Sag, ich weiß nicht, ob das, was euch versprochen worden ist, nahe ist, oder ob mein Herr ihm eine lange Frist setzt. Er ist der Kenner des Verborgenen. Er enthüllt niemanden das, was bei ihm verborgen ist. Gemäß diesen Versen soll der Prophet Gottes auf die spöttische Frage, wann denn die verheißene göttliche Strafe eintreten werde, antworten, dass nur Gott das Verborgene kennt. Er soll ihnen sagen, ich weiß nicht, wann das Verheißene eintreten wird, denn Gott lässt niemanden von seinem Wissen erfahren, es sei denn, dass er in seiner Weisheit jemanden etwas davon mitteilen will. Eines liegt auf der Hand. Falls die Menschen wüssten, wann sie auf Erden der Zorn Gottes trifft, würden sie einen Plan aufstellen, wie sie bis dahin Schlechtes bzw. Gutes begehen oder unterlassen sollen. In Wirklichkeit ist das Leben jedoch eine Bewährungsprobe. Es kommt darauf an, dass der Mensch aufgrund seiner Kenntnis von den Folgen von guten und schlechten Taten handelt. Thank you. Wir möchten hervorheben, erstens, der Prophet sollte es sagen, wenn er über etwas keine Kenntnis besaß. Es ist also für den Menschen keine Schande zu bekennen, wenn er über einige Dinge nichts weiß. Es ist kein Makel, wenn er sich mit diesen Dingen nicht auskennt. Zweitens, das Dasein besteht nicht nur aus dem, was wir sehen und mit den Sinnen wahrnehmen. Es gibt doch sehr viele Dinge, die unseren Sinnen verborgen bleiben, die jedoch wahr sind und existieren. Drittens, Gott allein besitzt das Wissen über das Verborgene. Von sich aus hatten die Propheten kein Wissen über die Zukunft. Die letzten beiden Verse der Sure Jin, die Verse 27 und 28, enthalten folgende Worte Gottes.
Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
Außer dem Gesandten, der ihm genehm ist, da lässt er vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen, damit er weiß, ob sie, die Gesandten, wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben, und er umfasst das, was bei ihnen ist. Und er umfasst die Zahl aller Dinge. Wie im vorherigen Vers 26 steht, kennt nur Gott das Verborgene und niemand sonst. Aber im darauffolgenden Vers 27 macht Gott eine Ausnahme. Denn es heißt dort, dass ein auserwählter Gottesgesandter mit der Erlaubnis Gottes durch die Offenbarung etwas über die verborgenen Dinge erfährt. Zum Beispiel hat der Prophet des Islams, ohne dass er irgendeinen Kontakt zu Geschichtsschreibern oder Geschichtsbüchern jener Zeit gehabt hätte, mittels vieler Offenbarungsverse im Heiligen Koran über frühere Völker erfahren und diese Nachrichten den anderen verkündet. Im letzten Vers der Sure Jin wird schließlich unterstrichen, dass die Propheten Gottes bei dem Empfang des Gotteswortes und seiner Verkündung keine Fehler begangen haben. So wurde der Prophet des Islams von Engeln, die Gott ihm schickte, vor dem Übel der Teufel aus den Reihen der Jinn und der Menschen geschützt, damit gewährleistet war, dass die Offenbarung Gottes vollständig, ohne jeglichen Abstrich, von ihm verkündet wurde. Folgende Anmerkungen mögen als Abschluss der Besprechung der Sure Jin dienen. Erstens, mit Gottes Erlaubnis erfahren die Propheten etwas von den verborgenen Dingen, so dass sie ihre Aufgabe als sein Gesandter optimal erfüllen können. Zweitens, die Propheten standen absolut unter göttlicher Aufsicht, damit die Menschen richtig und vollständig von den offenbarten Botschaften Gottes erreicht werden. Drittens, Wer behauptet, er kenne das Verborgene und könne die Zukunft voraussagen, der lügt, wer immer er auch sein mag. Außer den Propheten und den göttlichen Statthaltern besitzt niemand Wissen über Verborgenes. Viertens. Das Wissen Gottes umfasst alles voll und ganz.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ahmad Noyebi mit dem Titel Ay Iranim, auf Deutsch O mein Iran.
Azerbaycan canım olsun sana kurban. selam senedinde dolanmışam anlarında uca uca dağlarında kulağından sinişmişem bağlarından gülmüşmişem bağlarından gülmüşmişem kulağından sinişmişem bağlarından gülmüşmişem bağlarından gülmüşmişem
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin guten Empfang.
Ferdowsi, von gestern bis heute.
Heute nun weiter mit den Ausführungen über das Buch der Könige oder Schahname des persischen Dichters Ferdowsi. Wir begrüßen Sie herzlich. In den beiden letzten Beiträgen dieser Sendereihe ging es um die Botschaften, die der Dichter mit seinem Werk an die Menschheit weitergeben wollte. Wir haben von der Heimatliebe Ferdowsis berichtet und von seiner Abneigung gegen Fremdherrschaft, Krieg und Unterdrückung. An dieser Stelle wollen wir noch einmal ansetzen bzw. weitere Ausführungen dazu geben.
Ferdowsis Abneigung gegen Unterdrückung und Fremdherrschaft brachte er auch in der Sage über Sahorg zum Ausdruck. Heute wollen wir etwas mehr über diese Gestalt aus dem Schahnameh berichten.
Sahorg gehörte zu den bösen Herrschern Irans während des mythologischen Zeitalters. Er herrschte nach Jamschid und wurde von Feridun besiegt. Sahorg war der Sohn von Mirdas, dem Araber. Die Sage erzählt, Sahorg sei sehr machthungrig gewesen. Ahriman, die Manifestation des Bösen in der Religion Zarathustras, wollte sich diese Schwachstelle von Sahorg zunutze machen. Er erschien ihm als Freund und Begleiter und redete ihm ein, er solle seinen Vater töten, damit er, Sahorg, selbst zum König werden könne. Sahorg folgte diesem bösen Rat und wurde Nachfolger seines Vaters.
Aber Ahriman ließ ihm keine Ruhe. Er erschien ihm nun als Koch und verwöhnte ihn mit den besten Speisen. Zum Dank dafür wollte Sahorg diesem Koch, von dem er nicht wusste, dass er Ahriman war, ein Geschenk machen, aber dieser wehrt ab und er bat, dem König nur beide Schultern küssen zu dürfen. Nichts Böses ahnend gewährte ihm König Sahorg diesen Wunsch und alsbald wuchsen aus seiner rechten und linken Schulter je eine Schlange.
Alles, was der König unternahm, half nichts. Egal, wie er die Schlangen entfernte, sie wuchsen wieder nach. Da erschien ihm Ahriman als Arzt und empfahl Sahak als Ausweg, die Schlangen täglich mit menschlichen Gehirnen zu füttern, da sie sonst sein Gehirn fressen würden. Aber wie kam der arabische König Sahak eigentlich nach Iran? Wie die Sage berichtet, herrschte zu dieser Zeit Jamschid in Iran. Als dieser sich von seinen Untertanen als Schöpfer Gott verehren lassen wollte, wollte man ihm nicht mehr Gefolgschaft leisten. Zu dieser Zeit drang die Kunde von dem mächtigen Herrscher Sahak bis nach Iran und eine Delegation machte sich auf den Weg zu Sahak, um ihn als neuen Schah Irans auszurufen.
Mit der Hilfe Ahrimans herrschte dieser böse König Sahak dann über 1000 Jahre in Iran und viele junge Menschen, darunter auch die Söhne des Königs selbst, wurden geopfert, um die beiden Schlangen auf seinen Schultern zu sättigen. Der Schmied Kaveh, der im Shahnameh das iranische Volk repräsentiert, verließ das Schloss des bösen Königs, hisste seine lederne Schmiedeschürze als Banner des Widerstandes auf seinem Speer und führte den Aufstand gegen Sahak an, um den Tyrannen zu stürzen.
Im gesamten Shahnameh betont Ferdowsi, dass der Gehorsam gegenüber einem Herrscher nicht immerwährend ist und auch nicht ohne Wenn und Aber, denn unterdrückende und tyrannische Herrscher sind nicht würdig zu herrschen und das Volk zu führen.
Der iranische Pahlevan Rustam engagierte sich genauso wie schon zuvor seine Väter für die guten und gerechten Herrscher. Als der tyrannische König Gershas Esfandiar ausschickt, um Rustam gefesselt und zu Fuß zu Gershas zu bringen, widersetzte Rustam sich diesem Befehl und außerdem rühmt er sich der Beseitigung tyrannischer und ungerechter Herrscher und bezeichnete dies als eine Ehre für sich und seine Väter. Im Shahnameh heißt es:
Überall in der Welt umher zog ich und viele tyrannische Herrscher tötete ich.
Eine der unvergänglichen Botschaften des Shahnameh ist es also, sich von Ungerechtigkeit und Unterdrückung fernzuhalten. Nach Ferdowsis Ansicht ist Ungerechtigkeit der Ausgang für Verderbtheit und Zerstörung und zügellose Macht führt zu Tyrannei und Zerfall. Diese Botschaft übermittelt Ferdowsi unter anderem durch den König Kekhosro, der für ihn ein idealer Herrscher ist. In ihm sind Eigenschaften wie göttlicher Glanz, eine gute Abstammung, Begabung und Verstand zu einem guten und gerechten Herrscher vereint.
Aus der Sicht Ferdowsis ist die Teilung der Macht eine wichtige Voraussetzung, um sich vor allmächtigem Eigensinn und Willkür zu schützen. Auch dies ist im gesamten Shahnameh erkennbar. In der Zeit der Kajaniden-Könige bis zum Ende der Herrscher von Kekhosro waren die Pahlevane Teilhaber der Macht der Könige und von Gashtasp bis Yazdgerd hatten die zarathustrischen Oberpriester Anteil an der Macht.
Ferdowsi erläutert in seinem Shahnameh, dass die Könige den Iranern in dieser Welt den Wohlstand sicherstellten und die Oberpriester ihnen den Weg zur Rettung für das Jenseits zeigten. Beide Machtgruppen standen im Dienste der Iraner für deren Glück und Wohlergehen. Denn Teilung der Macht verhindert Tyrannei und Willkür.
Thank you.
Aus anderer Sicht sind Pahlevane wie Kaveh, Zal und Rustam ein Symbol des nationalen Geistes Irans und als typische Vertreter des Volkes bekannt. Die Pahlevane waren in gefahrvollen Zeiten Beschützer Irans und der Iraner. Wenn Feinde von außen angriffen, eilten sie zum Kampf und zur Verteidigung, und wenn sie unrechtmäßiges Tun der Herrscher im Lande selbst sahen, leisteten sie dem Widerstand.
Der Aufstand des Schmiedes Kaveh, wie wir ihn anfangs in unserem Bericht über den bösen König Sahorg erwähnt haben, offenbart den Willen des Volkes. Im Schahnameh gibt es diesbezüglich noch andere Beispiele wie die Ermahnung des Gudars für König Kekavus, die Zurechtweisung Kek Khosrows durch Zal und der Widerstand Rustams gegenüber dem Befehl von Kekavus und Esfandiar.
Das Schicksal von Jamschid im Schahname zeugt von dem schlechten Ausgang der Macht gepaart mit egoistischer Willkür. Jamschid war zu Beginn seiner Herrschaft ein gerechter und würdiger König. Mit Verstand und Wissen verwaltete er die Gesellschaft und brachte ihr Fortschritt und Zivilisation, und er war um das Wohlergehen der Menschen bemüht. Die Herstellung und das Färben von Seilen und Fäden, das Weben und Nähen von Stoffen und Kleidern lehrte er den Menschen, ebenso wie die Herstellung von Waffen und Kriegsgeräte. Er strukturierte die menschliche Gesellschaft in 4 Klassen, nämlich die der Priester, Krieger, Bauern und Handwerker.
Er brachte die Herstellung von Ziegeln und den Gebrauch von Steinen und Gips in Umlauf, und es wurden viele Häuser und Schlösser gebaut. Er entdeckte Edelsteine und Parfüms und machte Arzneien und Heilmittel für die Menschen gebräuchlich. Er bestimmte den Frühlingsbeginn zum Neujahrfest der Iraner und stiftete somit eine große Zivilisation. Die Menschen kannten in dieser Zeit weder Tod noch Mühe und Arbeit. Die Dämonen erledigten alle Arbeiten und die Menschen lebten in paradiesischen Verhältnissen. Über Jamschid dichtet Ferdowsi im Schahnameh etwa so:
Die Zeit Jamschids war voller Wohl und Glückseligkeit. Es gab weder Krankheit, Tod noch Leid. Aber dieser geniale Mensch hat letzten Endes sich selber und sein Volk ins Unglück gestürzt. Wie Ferdowsi überliefert, war Jamschid mit seiner Herrschaft alleine nicht zufrieden. Seine Ich-Sucht und die Gier nach Macht haben ihn vom rechten Wege abgebracht, und er kam immer weiter auf die schiefe Bahn, und letztendlich erhob er den Anspruch, Gott zu sein.
Als Folge davon löste sich seine enge Bande zu den Menschen, und Sahorg, der Herrscher mit den Schlangen auf den Schultern, konnte über Iran herrschen. Friedrich Rückert hat die Worte im Schahnameh bezüglich Ferdowsis Abneigung gegenüber dem Bösen und der Machtgier folgendermaßen übersetzt:
Komm, lass uns die Welt nicht zum Bösen betreten, mit Fleiß all die Hand zum Guten bieten. Weder Gutes noch Böses wert, doch guter Nachruhm sei begehrt. Dein Schatz und dein Gold und dein hohes Schloss wird dir alles nichts nützen groß. Von dir zum Gedächtnis bleibt das Wort, halte das Wort nicht für kleinen Hort.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.